Ja, der Joachim war schon so frei, mich vorzustellen, ein paar Worte zu mir zu sagen. Bin ich sehr dankbar dafür. Die Zeit ist tatsächlich vorangeschritten. Schon eine Weile her, als wir zusammen in einer Gemeinde waren, beziehungsweise ich in so einer Pfadfindergruppe. Ja, ich bin heute auch, wie schon gehört, mit meiner Frau hier. Ich habe zurzeit Kurzpredigerpraktikum, so nennt sich das. Das sind 2 Wochen, die ich einen Prediger begleiten darf und die Möglichkeit habe, so ein bisschen hineinzuschnuppern, zu sehen, was ein Prediger so macht. Und ja, diese Woche, dieser Höhepunkt sozusagen, die Mitte dieses Praktikums, ja, habe ich auch eine praktische Einheit, wenn man das so möchte. Ja, also ich darf euch heute mit dem Wort dienen. Bin heute bei euch in Bamberg und freue mich darüber sehr. Die Gemeinde ist sehr voll. Ja, ich habe scheinbar den letzten Platz noch bekommen, den Stehplatz hier oben. Und wie gesagt, das ist schön, hier zu sein. Das sage ich nicht nur so, das meine ich so. Ich freue mich, euch dienen zu dürfen. Und ich wünsche mir natürlich, dass diese Augenblicke, diese Zeit, die wir hier jetzt miteinander haben, für euch zum Segen wird und natürlich auch für mich. Dass das, was ich euch heute verkündigen darf, das Wort ist, das ihr braucht, das für euch nötig ist, das euch hilft in eurem Alltag. Und ich hoffe, beziehungsweise weiß ich es schon, denn es hat mich schon im Laufe meiner Vorbereitung bestärkt und selber ermutigt, die Gedanken, die ich jetzt mit euch teilen möchte. 2 Frauen gehen die Straße entlang. Sie unterhalten sich angeregt. Es geht um ihre Kinder. Erstaunlich, wie schnell sie doch wachsen. Auch die Ehemänner werden angesprochen. Beide sind verheiratet. Glücklich? Aber sie leben zusammen. In einem Haushalt. Sicher, es ist nicht immer einfach. Die Familie steht unter finanziellem Druck. Lebensmittel sind teuer und die Arbeit bringt nicht immer die Mittel, die zum Leben notwendig sind. So laufen die beiden Frauen die Straße entlang. Sie sind noch nicht sehr alt, vielleicht Mitte 20. Wie jede Woche laufen sie diesen Weg, unterhalten sich angeregt und genießen die Zeit, die ihnen neue Kraft gibt, weiterzumachen. Als eine der beiden gerade erzählt, wie ihr Sohn sie am vergangenen Abend angeschrien hatte, höre ich plötzlich quietschende Autoreifen und eine Autohupe. Die beiden waren gerade über die Straße gegangen. Ein Augenblick, der alles verändert. Das Leben ist nur ein Moment. Der Tod ist auch nur einer, sagte Friedrich von Schiller einmal. Und ich denke, dass dieser Herr Schiller nicht ganz Unrecht hat. Jedoch würde ich seine Worte mit den Worten von Stanislaw Jerzy Lec ergänzen, der einmal sagte, das Leben endet, leider nicht seine Folgen. Ein einziger Augenblick kann alles verändern. Nicht aufgepasst, unachtsam gewesen, eine falsche Entscheidung getroffen, ein falsches Wort gesagt, den falschen Gedanken gedacht und ausgesprochen. Ein Augenblick, der alles verändern kann. So kann alles, was vorher einmal war, in einem Bruchteil einer Sekunde ganz anders aussehen. Wir mögen vielleicht an Eva denken, die in einem Moment noch im Garten steht und mit dem Biss in die Frucht diesen Platz verwirkt. Ich denke auch an das Fußballspiel Paris gegen Barcelona am vergangenen Mittwoch, als Paris im wirklich letzten Augenblick das 2:2 schießt und damit aus einer Niederlage zwar keinen Sieg macht, aber eine völlig andere Ausgangssituation für das Rückspiel. Ich möchte mit euch zusammen gerne aus dem 1. Samuel lesen. 1. Samuel 26. Ich nutze diesen Augenblick, um meinen Buchdeckel aufzuheben. 1. Samuel, dort das Kapitel 26. Ihr dürft es gemeinsam mit mir aufschlagen und wir wollen darin einige Verse lesen. Das ein bisschen mit der Geschichte vertraut machen, die wir dort finden. 1. Samuel 26 und dort Verse 1 bis 7. Aber die Sephiter kamen zu Saul nach Gibea und sprachen: Hält sich nicht David verborgen auf dem Hügel Hachilla vor der Wildnis? Da machte sich Saul auf und zog zur Wüste Ziph hinab und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Ziph zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachilla, der vor der Wildnis liegt, am Weg. David aber blieb in der Wüste. Und als er sah, dass Saul ihm nachfolgte in die Wüste, da sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hatte. Und David sah den Ort, wo Saul mit seinem Heerführer Abner, dem Sohn Ners, lag, denn Saul lag in der Wagenburg und das Volk lagerte um ihn her. Da redete David und sprach zu Achimelech, dem Hittiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, so: Wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Und Abisai sprach: Ich will mit dir hinabsteigen. So kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht, und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg, und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. 2:1 für Saul. Saul weiß, wo David sich aufhält. Er kennt seine Position und geht davon aus, er ist nicht mehr weit. Er muss ihn nur noch suchen, und wenn er ihn findet, das wissen wir alle, was er mit ihm vorhat, wenn er ihn findet, will er ihn aus dem Weg räumen. 2:1 für Saul. Seine Kundschafter haben gute Arbeit geleistet. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Saul David in seiner Hand hat und somit sein Königreich weiter sichert. Nun, erst einmal stellt sich mir die Frage: Warum trachtet Saul nach dem Leben Davids? Was ist der Beweggrund dafür, dass er hier David verfolgt und ihn um sein Leben bringen möchte? Die Motive scheinen primitiv, wie ich finde. David ist ein ehrenwerter Mann, aber er ist auch ein leidenschaftlicher Krieger. David weiß, wie man mit einem Schwert umgeht. In 1. Samuel 18 erfahren wir, dass Saul eine Intrige plant. Wenn wir zurückblättern in 1. Samuel 18, dort bekommen wir so dieses Gespräch mit, das Saul mit seinen Knechten führt und auch teilweise mit David selbst. Er sagt dort zu ihm, oder lässt ausrichten durch seine Knechte: Lass David zu den Philister gehen als eine Art Hochzeitsgabe für meine Tochter, und du sollst mir von den Philistern 100 Vorhäute bringen. Geh dorthin und töte sie. Und dann im Gegenzug bekommst du meine Tochter. Doch was David nicht weiß: Saul will David durch die Philister nur aus dem Weg räumen. Er hat nicht wirklich vor, hier mit David einen Bund zu schließen und ihm tatsächlich seine Tochter zu geben. Er glaubt, dass die Philister zu stark sind für David. Er will ihn tot sehen. 1. Samuel 18 und dort im Vers 25, dort lesen wir: Da sagte Saul, so sollt ihr zu David sagen, also sagt er zu seinen Knechten: Der König fordert keine andere Heiratsgabe als 100 Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Ein weiterer interessanter Aspekt, auf den ich gar nicht weiter näher eingehen möchte, aber der mir hier aufgefallen ist: Wenn wir später bei David betrachten, wie er mit dem Mann der Bathseba umgeht, dann stellen wir vielleicht hier eine Art Parallele fest, ja, der den Uriah in den Krieg schickt, an vorderster Front, damit er dort stirbt und seine Schandtat, die er mit der Bathseba getrieben hat, verdeckt wird. Aber das nur am Rande. Saul ist eifersüchtig auf David. 1. Samuel 18, Vers 30 berichtet uns, dass David stets mehr gelingen hatte als Saul. Er ist derjenige, der im Volk bekannt ist, der berühmt ist. Und was immer Saul getan hat, David macht es besser. David hat mehr Leute umgebracht. David ist glorreicher, ruhmreicher. Alles, was er angeht, gelingt ihm. Am Anfang des 18. Kapitels, und wir merken schon, dieses 18. Kapitel hat es ziemlich in sich. Am Anfang dieses Kapitels wird uns berichtet, dass David in das Haus des Sauls aufgenommen wurde. Er also ein Teil der Familie nun war. Doch Wie wir schon betrachtet haben, scheint Saul in Davids keinen Sohn zu sehen, keinen Adoptivsohn, kein Mitglied der Familie. Anders als sein Sohn Jonathan. David ist der Held. Was er anpackt, wird gut. Und das frustriert Saul. Und wie kann es sein, dass dieser Gegenüber in so vielem besser ist? Wo doch Saul der König ist, wo doch Saul der Mann des Volkes ist. Kennen wir das? Der Gegenüber den Ruhm erntet, man selber auf der Strecke bleibt? Als David schließlich fliehen muss, weil Saul ihm nach dem Leben trachtet, weil Saul nach dieser, ja, nach diesem, wie soll ich sagen, fehlgeschlagenen Versuch durch die Philister, als er es dann nicht mehr an sich halten kann, wenn man es so sagen will, und ganz offensiv gegen David vorgeht, wird David klar, ich muss gehen. Und so flieht er. Er flieht, weil Saul ihm nach dem Leben trachtet. Doch David, und vielleicht können wir das ein Stück weit nachvollziehen, David versteht die Welt nicht mehr. So sagt er zu Jonathan, als er mit ihm im Gespräch, im heimlichen Gespräch ist, was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Hatte David vielleicht an dieser Stelle bereits eine Krise? Wir sehen, dass David erfolgreich ist, dass er ein großer Mann ist, ein Mann Gottes, würden wir sagen. Einer, der mit Gott wandelte, der sein Leben mit ihm lebte. Doch an dieser Stelle scheint auch Gott vielleicht geschwiegen zu haben. Was ist meine Schuld? Was habe ich getan? Wo habe ich gefehlt? Er scheint es nicht zu verstehen, dass Saul ihm hier nach dem Leben trachtet. Was habe ich vor deinem Vater gesündigt, sagt er. Wir können nur vermuten, wie David sich gefühlt hat, ob er hier schon weinte, ob er hier mit Jonathan im Gespräch ist und nicht mehr weiter weiß. Aber egal, wie er sich fühlte, stelle ich euch die Frage, ob vielleicht auch ihr euch wiedererkennt. Da ist doch scheinbar alles richtig gelaufen. Und dann kommt der Schicksalsschlag. Freundschaftsbruch, unerklärliche schlechte Noten in der Schule, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Tod. Und die Antwort der Freunde, der Umgebung lautet vielleicht so oft, da musst du mehr tun, da musst du mehr machen, du musst dich nur anstrengen. Doch umso mehr man voran will, umso mehr man den Kopf heben möchte, umso mehr scheint sich diese Wunde nur zu vertiefen. Wir alle wissen, wie schnell die Wolken die Sonne verdecken können. Wie vom einem Moment, in dem die Sonne noch scheint, sie durch den Wimpernschlag, durch nur ein kurzes Wegsehen, sich verdunkeln kann durch Wolken, die vor sie ziehen. Ein Augenblick, der alles verändert. Nur eine kleine Zeit, nur ein Wimpernschlag und die Sonne, die uns gerade noch wärmte, verschwindet hinter einer Wolkendecke. David, der gefeierte Held, war nun auf der Flucht. Auf der Flucht vor Saul, der seinem Sohn Jonathan noch versprach in 1. Samuel 19, Vers 6, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Das Wort des Sauls, eines ehrenwerten Mannes, eines großen Mannes, was zählt es schon? So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Ich frage mich an dieser Stelle, was ist die Botschaft dieser Geschichte Davids? Was ist die Botschaft, was möchte uns der Schreiber, der Autor dieser Zeilen hier vermitteln? Ist es vielleicht die Botschaft, traue niemandem, sei stets auf der Hut oder lass nachts die Schuhe an, damit du am Morgen direkt fliehen kannst oder schlaf am besten mit offenen Augen oder allzeit bereit, immer ein Messer dabei? Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Was möchte sie uns sagen? Was ist die Aussage dieser Geschichte der Intrige, der Unehrlichkeit, dieser Geschichte der Beziehung zwischen Saul und David, die scheinbar nur geprägt ist von Unehrlichkeit, von hinter dem Rücken sprechen, von Menschen engagieren, um David zu töten? Als David an Sauls Schlafstätte steht, das ist das, was wir gerade gelesen haben hier in 1. Samuel 26, als er dort steht und die Gelegenheit hat, die Gelegenheit hat, ihn umzubringen, ist das nicht die erste Gelegenheit. Wir wissen, dass David schon einmal die Möglichkeit hatte, Saul zu töten. Wenige Kapitel vorher in 1. Samuel 23, dort begegnet uns das. David hatte schon einmal die Möglichkeit, diese Verfolgungsjagd zu beenden, Saul umzubringen und damit ein für alle Mal Ruhe zu haben. Statt Sauls Leben nimmt jedoch David auch beim ersten Mal nur ein Stück von dem Gewand von Saul. Aber die Frage ist doch, was spricht denn dagegen, Saul zu töten? Ich meine, können wir das nicht verstehen? Würde es uns nicht einleuchten, wenn der Schreiber an dieser Stelle schreiben würde, und David stand dort mit Abisai an der Stelle des Schlafgemachs von Saul und sein Speer steckte neben ihm im Boden und er nahm ihn und er tötete Saul. Wäre das gerecht? Würden wir nicht sagen, ja, es ist tot und es, ja, es spricht gegen das Gebot, aber David, du hast doch schon viel ehrenwertere Männer umgebracht. Du hast doch auch schon ganz andere Menschen umgebracht, die nicht so darauf versessen waren, dich zu töten. 1. Samuel 26, 8 bis 12. Ein Augenblick, der alles verändern könnte. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einem Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Spricht hier nicht alles für den Tod Sauls? Mal ehrlich, ein tiefer Schlaf auf dem Volk, sein Diener, der hier steht und ihn noch darauf aufmerksam macht und sagt: Hat Gott nicht Saul in deine Hand gegeben? Und dann noch etwas, Abisai würde ihn sogar töten. Abisai sagt: Lass mich, ich tue es. Was spricht also dagegen, Saul zu töten? Könnte man nicht sagen, Gott gibt David Saul in seine Hand? Wir erfahren, dass der Herr einen tiefen Schlaf auf alle hat fallen lassen, sodass David und Abisai ungesehen ins Lager und auch wieder hinausmarschieren konnten. Und auch wenn hier alles dafür spricht, dass David diesen Augenblick nutzt, diesen einen Augenblick, so kennt er doch die Spielregeln. Er weiß, dass Saul ein Gesalbter Gottes ist. Vielmehr weiß er aber auch, dass nicht entscheidend ist, wer ihm nach dem Leben trachtet, sondern wer über sein Leben wacht. Eine ganze Zeit später sagt David die Worte, die, wie ich meine, ausdrücken, welchen Schwerpunkt sein Leben hatte. In 1. Chronik 21, ein ganzes Stück später, als David bereits an der Macht ist als König und auch schon einige Fehlschläge erlitten hat. Dort heißt es im Vers 13, im 21. Kapitel, 1. Chronik: Mir ist sehr Angst. Lass mich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Das ist das Wort, das scheinbar über dem Leben des David steht. Lass mich nicht in die Hand der Menschen fallen. Herr, ich bin in deiner Hand. Interessant, dass uns diese Redewendung, dass der Autor scheinbar immer wieder mit dieser Hand spielt, wenn er auch vorher schon in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, in 1. Samuel 18, als er darüber spricht, sagt Saul: Ich will ihn in die Hände der Philister geben. Und dann heißt es aber, der Herr wachte über ihn. Der Herr war mit ihm. Und so erkennt David sehr wohl, ich bin nicht in der Hand des Menschen. Ich bin in der Hand des Herrn. Und dort hinein will ich fallen. Vielleicht denken auch wir an Situationen, wo Entscheidungen unser Leben veränderten. Die Geschichte Davids ruft uns dazu auf, unser Leben bewusst zu leben, den Augenblick zu fokussieren. Davids Entscheidung an dieser Stelle, Davids Entscheidung, als er dort an der Schlafstätte Sauls steht, basierte nicht auf einem Bauchgefühl. Saul, und das ist vielleicht die Ironie an dieser Geschichte, Saul hatte bereits einen Speer nach David geworfen, seine Knechte gegen ihn aufgebracht und ihn in die Hände der Philister übergeben. Und nun steht David an der Stelle Sauls neben ihm. Wir stellen uns vor, wie sein Kopf dort liegt und dieser Speer daneben steckt. Vielleicht war es sogar derselbe Speer, den er nach ihm warf. Er hat diesen Speer dort stecken. Welches Werkzeug wäre besser geeignet, um hier Rache zu nehmen? Doch David lässt sich nicht von diesem menschlichen Gefühl überwältigen. Wer weiß, was in ihm vorging. Vielleicht spürte David hier eine Wut. Vielleicht spürte er, dass vielleicht so einiges auch dafür sprechen würde, hier gegen Saul vorzugehen. Doch David hat eine Entscheidung getroffen. Dies ist der Gesalbte des Herrn. Ich will meine Hand nicht an ihn legen. Der Herr wird für ihn sorgen. Der Herr wird auch dafür sorgen, dass Saul das bekommt, was er verdient hat. David lässt sich nicht von einem menschlichen Gefühl überwältigen, das ihm vielleicht jegliche Berechtigung für die Rache an Saul gegeben hätte. David vertraut Gott. Ein Augenblick, der vielleicht auch in unserem Leben alles verändern kann. Wir könnten vielleicht sagen, aufgrund der Geschichte auch, die sich hier entwickelt, auch mit David, auch nach dieser Gegebenheit, nachdem David Saul dann am Ende dieses 26. Kapitels, als er dann mit Saul spricht und ihm sagt, dass er gerade in seinem Lager war, da sagt dann auch der Saul, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Und dann sagt David im 27 Vers 1, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Vielleicht könnten wir hier sagen, dass David hier einen Moment zweifelt, dass er sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier trauen kann, ob ich dem Saul trauen kann. Ich gehe lieber noch ein Stück und gehe einen anderen Weg als Saul und nicht wieder zu ihm zurück, wie Saul das in diesen letzten Versen des 26. Kapitels so ein bisschen ausdrückt. Aber David, würde ich sagen, David vertraut hier Gott. Er vertraut Gott, dass er es recht machen wird, was auch immer geschieht. Und wenn, wie er im Vers 1 im 27. Kapitel ausdrückt, dass er vielleicht sogar durch die Hand Sauls sterben wird. Ein Augenblick, der alles verändert. Davids Entscheidung, Saul nicht zu töten, ist kein Bauchgefühl, wie wir gesagt haben, keine spontane Regung. Es ist eine Entscheidung, die er schon lange davor getroffen hat. Es ist die Entscheidung, Gott mehr zu dienen, mehr zu gehorchen als seinem eigenen Gefühl. Und es ist die Entscheidung, auch dann, wenn wir wissen, dass vielleicht das, was kommen wird, nicht einfach werden wird, auch dann Gott noch die Ehre zu geben. Wir wissen, dass diese Geschichte hier nicht endet. Wir wissen, dass die Geschichte Sauls hier nicht endet und der Weg, den er hier geht, David hinterher auch an dieser Stelle nicht ändert. Wir wissen, dass hier noch einiges auf David zukommt. Doch David hält fest an seinem Gott und geht im Vertrauen auf ihn weitere Schritte. Sind wir uns bewusst, dass ein einziger Wimpernschlag, ein Augenblick, alles verändern kann? Wie hätte diese Geschichte ausgesehen, wenn David Saul getötet hätte? Ich weiß es nicht. Wir können es uns vielleicht nur vorstellen, spekulieren. Vielleicht auch besser nicht. Denn wir sehen, dass diese Geschichte auch so von Gott geführt und geleitet ist. Was für mich ganz entscheidend ist, und das ist, habe ich anfangs so ein bisschen aufgeworfen, diese Frage, die David stellt, diese Frage, was habe ich deinem Vater getan, wie er zu Jonathan sagt, was habe ich gemacht, welche Sünde habe ich begangen, die scheint David durch diese Kapitel hindurch mit sich zu tragen. Es ist immer wieder die Frage, die aufkommt, welche Schuld David getan hat. Und er ist weiterhin bemüht, hier nicht schuldig zu werden. Und er stellt diese Frage dann auch dem Saul, als er ihm diesen Speer zeigt und den Wasserkrug. Können wir uns vorstellen, was geschehen wäre, wenn Jesus in nur einem Moment schwach geworden wäre? Im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel wird uns berichtet im Vers 5, das ist die Versuchung Jesu, und er führte ihn auf einen hohen Berg, Satan führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm, und das heißt es ironischerweise, zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Dieser eine Augenblick hätte alles verändern können. Doch Jesu Entscheidung stand fest. Er würde sein Leben für uns geben. Er würde sein Leben nicht für ein Reich geben. Genauso wenig wie David sein Leben hier retten würde, um vielleicht seine Vorstellung des Königreiches geltend zu machen. Genauso ließ Jesus sein Leben und setzte es hier nicht aufs Spiel, indem er Satan nachgab. Sind wir uns bewusst, dass es nur ein Augenblick gewesen wäre, in dem er nachgegeben hätte und damit alles verändert hätte? Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben, sagt Johann Wolfgang von Goethe. Goethe scheint verstanden zu haben, wie in einem einen Augenblick so vieles kaputt und vernichtet sein kann. Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben. Ich wünsche dir, dass dein Leben Sinn bekommt. Sinn durch Jesus Christus. Durch ihn, der Leben schenken möchte. Durch ihn, der nicht von einem Augenblick abhängig ist. Er überdauert den Augenblick. Wir mögen vielleicht nicht vorhersehen, welche Augenblicke unser Leben verändern. Doch wir können uns in einem Augenblick für Jesus entscheiden. Ein Augenblick, der alles verändert. Die zwei Frauen schüttelten den Kopf, als sie über die Straße gelaufen waren. Sie lachten und ignorierten die ärgerliche Reaktion des Autofahrers, der sie fast überfahren hätte. Dieser setzte ärgerlich den Fuß aufs Gaspedal und raste davon. Ob sich die beiden Frauen bewusst waren, dass ihr Leben hier ein Ende hätte finden können? Ob sie sich bewusst waren, dass dieser eine Augenblick der Unachtsamkeit, dieser eine Augenblick, in dem sie sich entschieden hatten, die Straße zu überqueren, dass dieser eine Augenblick hätte alles verändern können. Im 1. Korinther 15, und mit diesen Worten möchte ich auch schließen, dort heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und unverweslich und wir werden verwandelt werden. Mögest du jetzt für diesen Augenblick am Ende leben, für diesen Augenblick am Ende, wenn Christus wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Es scheint nicht wichtig, ob wir am Ende leben, lebendig sind oder bereits unter der Erde sind. Es scheint nicht wichtig, ob wir leibhaftig dann noch am Leben sind. Denn wie uns der Text sagt, werden wir auferweckt werden. Aber eines scheint entscheidend. Christus als Herrn angenommen zu haben. Diesen Augenblick festzumachen, in dem ich sage und ausrufe, Jesus, ich möchte mein Leben dir übergeben. Ich möchte, wie du es auch schon ausgesagt hast, wie wir es auch in der Kindergeschichte schon gehört haben, ich möchte dir gehören, denn du sagst, ich bin dein. Ein Augenblick, der alles verändert. Möge Gott uns stets dieses Bewusstsein für den entscheidenden Moment schenken. Amen.